Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
15 Jahre zwischen Himmel und Hölle. Die Journalistin Birgit Svensson lebt in einer mörderischen Freiheit. Sie lebt und arbeitet seit 2003 in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Als die amerikanischen und britischen Truppen dort einmarschierten, berichtete sie von dort und blieb in einem Land, das immer noch geprägt ist von Krieg und Gewalt. Sie war zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und hat von ihrem Leben von dort berichtet.
Ich habe ein Zimmer untergemietet in einem Haus, das einer deutschen NGO gehört. Die einzige deutsche NGO, die in Bagdad arbeitet. Da wohne ich schon seit langem. Und wie gesagt, ich kann da auch die Fazilitäten, also die Sicherheitsvorkehrungen benutzen und so weiter. Also
die gibt es da schon?
Die gibt es da schon.
Die braucht es auch heute noch?
Ja, aber wir bauen sie gerade ab. Also wir bauen die Mauern jetzt gerade ab, wie überall übrigens in Bagdad. Die Mauern werden abgebaut. Okay. Wir hatten ja Berlin. Mauern, also so eine Betonstelen überall in Bagdad, und die werden jetzt mehr und mehr abgebaut, weil die Sicherheitslage sich doch ziemlich verbessert hat.
Das heißt, die Lebensqualität ist dann auch entsprechend höher geworden?
Ja,
Sie?
Natürlich. Wir können wir gehen am Tigris spazieren, wir gehen in Kulturveranstaltungen. Überhaupt hat Bagdad eine unglaubliche Kulturszene, die boomt im Moment ganz doll. Also ich gehe fast jede Woche ins Konzert, ins Theater, gehe mir Ausstellungen angucken, also gehe mit Freunden essen. Ganz normales Leben, was wir führen.
Sprechen Sie Arabisch?
Ja, irakisch.
Also, was heißt das?
Das heißt, das ist der Dialekt. Man hat ja im Arabischen, Fusha heißt das, das ist Hocharabisch. Diese Sprache ist vom Koran abgeleitet, aber das spricht keiner. Es wird geschrieben, aber gesprochen wird Hocharabisch eigentlich nur von Gelehrten oder Intellektuellen. Die Leute auf der Straße, die sprechen Dialekt. Ich spreche den irakischen Dialekt, weil ich auf der Straße Interviews machen möchte.
Und das klappt auch. Das funktioniert,
das klappt
gut.
So. Ja, so. Also ich kann jetzt keine politischen Diskussionen führen, aber ich kann mit Leuten auf der Straße sprechen.
Gibt es in Bagdad auch eine deutsche Community, in der man sich dann, weiß ich, austauscht über die Wahl in Bayern, über Herrn Seehofer und Herrn Söder?
Na, es gibt die Botschaft, die ab und zu mal so Wahlpartys macht, also wenn gerade große Wahlen sind, die auch zum Nationalfeiertag einlädt und so. Aber die Community, die deutsche, ist überschaubar. So viele gibt's nicht von uns. Also es gibt jetzt ein paar mehr Organisationen, die da arbeiten, zum Beispiel die GIZ und andere, weil Deutschland ist der größte Geldgeber für den Irak. Deutschland hat 1 Milliarde Euro 2016 und 2017, also jeweils 500 Millionen an den Irak gegeben, und jetzt dieses Jahr nochmal 350 Millionen. Ja. Also das ist schon enorm. Und das muss natürlich verarbeitet werden, Projekte entwickelt werden und so weiter.
Ist der Irak jetzt auch für deutsche Firmen deshalb interessant geworden, weil es nach diesen ganzen Verwüstungen und Zerstörungen darum geht, ein Land wieder aufzubauen?
Ja, na klar. Und dann, man darf nicht vergessen, Irak ist eigentlich ein relativ reiches Land. Irak hat Öl. Irak pumpt jeden Tag über 3 Millionen Fass Öl. Das heißt, das meiste im Süden, weil im Norden ja alles zerstört ist, wie ich schon sagte. Also der Süden ist im Moment derjenige, der sich am meisten entwickelt.
Seit 15 Jahren lebt und arbeitet Birgit Svensson in Bagdad. Beim Irak denken wir an Krieg und Gewalt, an Korruption und IS und an den ehemaligen Machthaber Saddam Hussein. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat Birgit Svensson darüber berichtet, wie sie den Prozess gegen Saddam Hussein im Gerichtssaal erlebt hat.
Es war dann so, dass wir also eine riesige Prozedur durchmachen mussten, um überhaupt in diesen Saal reinzukommen, wo die Gerichtsverhandlung stattfand. Und was ich bemerkenswert fand, also die Journalisten waren in so einem Glaskasten hinter den Verteidigern platziert, und man konnte aber alles ziemlich genau überblicken, was da abläuft im Saal. Und als Saddam dann in den Saal reinkam, da standen alle auf. Also ganz respektvoll. Es wurde ruhig. Er hatte seinen großen Auftritt. Man muss sich mal vorstellen, sie haben ihn ja aus einem Erdloch rausgezogen. Das war also eine riesige Demütigung. Aber im Gerichtssaal war er der Herrscher wieder. Er hat ja auch immer gesagt, er ist nach wie vor der Staatspräsident Iraks. Und warum das Gericht ihn überhaupt befragt? Also er hat das Gericht von Anfang an in Frage gestellt.
Also der hatte da immer noch eine bestimmte Aura, obwohl er wissen musste, dass er hingerichtet wird?
Ja, Er hatte also eine enorme Aura, kam dann auch zu der Presse zu, also ganz medienwirksam, hat uns begrüßt. Und also es war ein riesiger Auftritt. Ich habe also ein ganzes Kapitel auch in meinem Buch darüber geschrieben, über das Justizsystem Iraks, das meiner Meinung nach vergeigt wurde durch dieses Sondertribunal, was von Anfang an als politischer Prozess gewertet wurde.
Kein rechtsstaatliches Verfahren?
Nein, kein rechtsstaatliches Verfahren. Das war auch der Grund, warum der erste Richter Saddam Husseins zurückgetreten ist. Das war ein Kurde aus Sulaymaniyah. Er hat gesagt, ich kann das nicht verantworten. Das hat mit rechtsstaatlichen Kriterien nichts zu tun. Ich will damit nichts zu tun haben. Und ich habe Rizka Amin getroffen, letztes Jahr erst im November, und habe gefragt, wenn er das so Revue passieren lässt, was er davon hält. Und er hat gesagt, mit diesem Sondertribunal, das so schief gelaufen ist, wurde es versäumt, dem Irak ein wirklich vernünftiges Justizsystem zu geben. Und das sieht man auch jetzt an den Prozessen gegen die IS-Kämpfer. Das wird, also mit rechtsstaatlichen Kriterien hat das nichts zu tun. Die werden also kollektiv verurteilt, sie werden durch den Strang gehängt. Der Irak hat die höchste Todesstrafenrate oder einer der höchsten Todesstrafenrate überhaupt weltweit. Und meiner Meinung nach hat das ziemlich intensiv mit dem verkorksten Justizsystem zu tun, was durch das Sondertribunal gegen Saddam bewirkt wurde.
Die Hinrichtung von Saddam Hussein kann man sich auf YouTube angucken. Haben Sie das gemacht?
Ja klar, das haben wir alle gemacht. Wir alle Journalisten haben das angeguckt. Es gibt zwei Videos. Das eine ist ziemlich einen Tag oder so nach der Hinrichtung veröffentlicht worden und ist wohl gedreht worden mit einem Handy, was dann aber nicht das Erhängen zeigt, sondern nur, wie die Schlinge um den Hals gelegt wird. Dann gab es eine Woche später noch ein anderes Video, was den gesamten Prozess zeigt. Das ist, glaube ich, wieder vom Netz genommen worden. Ich weiß es nicht genau, aber es gab zumindest zwei Videos, die kursierten.
Siege, wenn du kannst, verliere, wenn du musst, kapituliere nie. Das ist das Motto von Heidi Hetzer, die Berliner Rallye-Fahrerin und Unternehmerin, die morgen zu ihrer nächsten großen Reise aufbricht, mit jugendlichen 81 Jahren. Vor 4 Jahren war sie auf eine Weltreise gestartet mit einem Hudson, Baujahr 1930. Holzfelgen hat die Kiste und auch ansonsten ein besonderes Eigenleben. In SWR1 Leute hat sie die Woche erzählt, dass sie immer Richtung Osten fuhr und die ersten Probleme tauchten dann in Kasachstan auf.
Keiner konnte finden, warum mein Auto ruckte und zuckte. Ich kam nicht weiter. Irgendwas war mit der Zündung. Da habe ich einen Mann kennengelernt, Idris hieß der. Wir konnten kein Wort miteinander reden. Überhaupt nicht. Er sprach nur Russisch oder sowas ähnliches. Wir haben nur mit den Augen und Händen kommuniziert. Und er hat in einem Berg von Lichtmaschinen gewühlt und hat eine alte Audi-Lichtmaschine rausgesucht und hat die eingebaut. Und die läuft heute noch. Und es ist ein Heiligtum. Keiner darf das an. Und Idris, dabei ist mein Laptop gestohlen worden. Er war so entsetzt, dass man mir das... Er war also völlig fertig, wirklich, und hat gesagt, ich soll von seinem Land bitte keinen schlechten Eindruck haben.
Wie hat er das versucht, gut zu machen?
Indem er mir keinen Pfennig abgenommen hat und mir die kasachstanische Fahne geschenkt hat. Und die soll ich doch bitte hochhalten, in Ehren halten und glauben, dass seine Landsleute nicht so schlecht sind. Das war Unglück und vielleicht war es ja auch gar kein Landsmann.
Aber wahrscheinlich haben Sie auch Vorurteile gehabt, bevor Sie losgefahren sind und die anschließend nicht mehr da waren. Oder andere Vorurteile wurden vielleicht bestätigt. Wie war das?
Ja, es war auch in Lima, bin ich denn auf den höchsten Berg gefahren und bin liegen geblieben in der Favela, in der Zone, wo jemand sagt, um Gottes Willen, da darfst du gar nicht langfahren. Ich habe es natürlich gemacht und bin dort liegen geblieben. Dann haben die Leute mir dort einen Fußballplatz, war da junge Leute geholfen, ein Feuerwehrmann. Und und plötzlich war mein iPad weg. Und ich war da mit Lilly und ich habe gesagt, Entschuldigung, habt ihr das irgendwie, sie sprach ein bisschen Spanisch, weggenommen oder sowas? Nein, okay. Und Lilly hat es dann gefunden unterm Sitz. Und dann habe ich gesagt, hier ist es. Und dann kam einer und sagte, wir versuchen dir zu helfen. Und du glaubst, wir bestehlen dich. Mhm. Ich bin auf die Knie gesunken und habe mich entschuldigt. Es war mir sowas von peinlich unangenehm, dass ich sie verdächtigt. Aber weil alle gesagt haben, du musst aufpassen. Dann kam die Polizei, die war genauso. Die hat gesagt, weg, 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 hier ist ganz gefährlich und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, die waren ganz nett zu mir. Also so oft sind da auch falsche Eindrücke, wird was gesagt. Zu mir waren die Menschen eigentlich nur gut.
Vielleicht ist es auch ein großer Vorteil, wenn man als ältere Dame alleine unterwegs ist und durch die Lande reist. Da ist doch wahrscheinlich...
Man wird noch respektiert. Mhm. Es gibt noch in der Welt Respekt. Ich stelle fest, der schwindet hier so langsam in Deutschland.
Dann haben Sie inzwischen ein schlechteres Bild von Deutschland, als Sie es vorher hatten. So klingt es.
Ja, ich bin natürlich glücklich, zu Hause zu sein. Aber ich wünsche mir, dass die Deutschen, die ja auch viel reisen, einfach die Eindrücke, die sie auch mit zurückbringen, einfach hier behalten und umsetzen für sich selbst. Nicht wieder in den alten Trott zu verfallen. Und ich merke das ja selbst nach anderthalb Jahren. Fange ich jetzt auch schon wieder an, im Auto zu sagen, na, dieser Idiot da vorne. Nein, ich will mich überhaupt nicht mehr ärgern. Erstens hört er mich sowieso nicht. Und immer freundlich lächeln. Was das hilft, das glaubt man gar nicht.
Mit Fassungslosigkeit, Schock und Wut wird die Stimmung in der CSU beschrieben, die heute vor einer Woche ihr Landtagswahldesaster erlebte. Rudolf Erhard war 35 Jahre lang Landtagskorrespondent des Bayerischen Rundfunks und er analysierte am Montagvormittag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim den Wahlausgang. Dass es so kommen könnte, das hatte er schon Wochen zuvor in seinem bayerischen Heimatdorf geahnt.
Ich habe da auch schon gespürt, dass wirklich eingefleischte konservative CSU-Wähler diesmal der CSU einen Denkzettel geben wollen.
Warum?
Wegen dem Verhalten der Spitzenpersonen. Und das fängt bei Seehofer an, geht über Söder, Dobrindt und Scheuer. Ein Quartett, das bei verschiedensten Themen fast nur schlechte Auftritte abgeliefert hat.
In erster Linie wegen der Flüchtlingspolitik oder auf anderen Politikfeldern gleichermaßen?
Die Flüchtlingspolitik, das Merkel-Bashing von Seehofer. Söder war ja da letztlich fast der gleiche. Erst als er Ministerpräsident wurde, hat er versucht, seine Rolle zu wechseln, aber dann war es schon zu spät. Und Söder hat von seinen ganzen äußeren Auftritten, ruft er Aversionen hervor. Er war immer einer der unbeliebten Politiker bei den Menschen draußen, obwohl jeder alle konzitiert haben. Ja. Er ist intelligent, er ist gut, er ist strategiefähig, hockt aber in jeder Talkshow, man konnte ihn schon fast nicht mehr sehen. Naja, Dobrindt, der Mautflüchtling sozusagen. Naja, und Scheuer, da muss ich nur sagen, Diesel und wie er sich da verhält.
Also ehemaliger CSU-Generalsekretär, jetzt Verkehrsminister in Berlin.
Das ist ein Ministerlein und kein Minister.
Was Söder angeht, kennen Sie den genauso gut wie Seehofer?
Den Söder kenne ich sehr, sehr lange. Den kenne ich noch als JU-Vorsitzender. Ja. Und ich hatte nie eine gute Meinung von Markus Söder.
Warum nicht?
Weil ich Markus Söder für einen Machtmenschen, für einen Egoisten, für einen Ichling halte und einem, dem ich nie über den Weg getraut habe.
Haben Sie das ihm auch so persönlich mal gesagt?
Das habe ich ihm persönlich gesagt. Er kam mit sozusagen treuherzigen Augenaufschlag auf mich zu und sagte, Herr Erhard, das mit dem Ichling hat wehgetan.
Aha.
Dann habe ich nur gesagt, Herr Söder, Sie sind das Paradebeispiel eines Ichlings, sonst wären Sie nicht so weit gekommen. Sie sehen nur sozusagen Ihr eigenes Vorwärtskommen im Vordergrund. Auch als er Minister war, er hat immer durchtelefonieren lassen. Aha. Der Herr Minister würde gerne, wenn Sie bereit sind, dann würde ihn exklusiv und dieses und jenes hat er also versucht, Journalisten einzufangen. Keiner hat einen so großen Pressestab, einen so großen Schleimspurzieherstab wie Markus Söder.
Aber das funktioniert ja nur, wenn man in der Lage ist, auch entsprechende Truppen um sich zu scharen.
Da ist Söder natürlich prächtigst aufgestellt. Er hat ja, das wissen wir ja, wie der Machtübergang von Seehofer auf Söder ging. Da hat ja, wenn man sich das Bild vor Augen führt, wie Söder völlig überrascht vor seiner jungen Union steht, dass die plötzlich Schilder in die Luft halten, Söder for President, die sie wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten unterm Stuhl schnell noch gebastelt haben. Also so viel Verlogenheit im Gesicht und so viel Verlogenheit in der Körperhaltung habe ich selten gesehen.
Irmgard Schwetzer ist seit 43 Jahren FDP-Mitglied. Sie war Bundesbauministerin in der Regierung Kohl und ist heute Vorsitzende Präses der Synode der Evangelischen Kirche. Als sie nach 22 Jahren im Bundestag ausschied, machte sie eine Weiterbildung für Trauerarbeit im Hospiz. Über ihre Motivation dazu hat sie am Dienstag in SWR1 Leute berichtet.
Ich hatte von Anfang an eine große Neugier, und zwar auch eine Neugier auf mich selbst, nämlich ob ich das kann oder ob ich es nicht kann. Aber natürlich sind die Ausbildung beziehungsweise dann auch die praktischen Übungen darauf ausgerichtet, dass ein Mensch erstmal mit sich selber ins Reine kommen muss, klarkommen muss, für sich selbst entscheiden muss, kann ich das oder kann ich das nicht. Das heißt, ich habe wirklich im Hospiz angefangen als Küchenhilfe. Und bei der Verteilung von Essen auf der Station und darüber eben den Kontakt auch zu den Menschen aufgebaut, die in diesem Hospiz waren.
Sich vertraut machen. Viele Menschen haben ja eine Sehnsucht, so eine Arbeit zu machen, und dann fehlt aber diese letzte Überwindung. Vielleicht können Sie diesen Menschen Mut machen, warum es sich lohnt, diese Arbeit auch zu leisten.
Ob sich das lohnt, das kann wirklich nur jeder für sich selbst beantworten.
Es scheint so, für Sie hätte es sich gelohnt.
Ich finde, ja. Also für mich hat es das auf jeden Fall. Aber ich würde auch gerne Ängste nehmen. Denn niemand ist, wenn er eine solche Ausbildung gemacht hat und dann tatsächlich in der aktiven Arbeit ist, niemand ist allein. Es gibt regelmäßige Treffen mit Fachleuten, Treffen auch der Ehrenamtlichen mit den Hauptamtlichen. Es gibt immer Hauptamtliche, die man kontinuierlich, wenn man irgendwelche Fragen hat, ansprechen kann und Probleme klären. Aber was ich besonders wichtig finde, ist, alle Ehrenamtlichen müssen eine Supervision machen. Das sind so Gruppensupervisionen, einmal im Monat. Kommt wirklich alles zur Sprache, was unaufgeräumt ist.
Klingt aber auch so, als sei es mit einem großen zeitlichen Aufwand verbunden. Man muss schon auch wirklich zur Stelle sein.
Man muss zur Stelle sein, natürlich. Wenn man eine solche kontinuierliche Begleitung übernommen hat, dann kann man sich verabreden. Klar, ich komme einmal die Woche, ich komme zweimal die Woche. Aber man muss eben auch in der Lage sein, mal nachts zu kommen, wenn es wirklich notwendig ist.
Was hat es denn mit Ihrem Verhältnis zum Tod gemacht? Hat sich dadurch Ihr Verhältnis verändert?
Es hat sich entwickelt. Ganz sicherlich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der solche Hospizarbeit leistet, das Gefühl hat, okay, sterben, das wird jetzt eine ganz easy Geschichte. Überhaupt nicht, sondern keiner weiß, wie er selbst in diese Situation hineingeht und wie er damit umgeht. Aber das Bewusstsein, dass der Tod zum Leben gehört, das erlebt man eben in dieser Arbeit.
Was glauben Sie, was kommt nach dem Tod?
Ich glaube daran, dass ich ein Leben habe, dass ich Menschen wiedersehe, die mir sehr lieb sind. Und ich finde diesen Glauben auch wichtig. Ich habe keine Ahnung, in welcher Form das sein wird. Aber ich finde es sehr wichtig, dass das Leben weitergeht.
Null Toleranz gegenüber Tätern und Mitwissern. So hat die Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche das Vorgehen im Missbrauchsskandal formuliert. Auch innerhalb der Evangelischen Kirche wurden Minderjährige durch Kirchenvertreter teilweise jahrelang zu Zwangsarbeit verdonnert und sexuell missbraucht. Irmgard Schwetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, war am Dienstag zu Gast in SWR1 Leute und äußerte sich zu den Konsequenzen, die jetzt gezogen werden sollen.
Mit Geld kann man so etwas nicht wieder gut machen. Das ist nur etwas, womit man anerkennen kann, wie schwer die Schuld ist, die diejenigen, aber auch die Institution auf sich geladen hat. Ich glaube, ganz wichtig ist, auch für die Zukunft zu sehen, dass es sowohl ein individuelles Verschulden gibt, aber eben auch sehr viel intensiver zu gucken, wo Strukturen innerhalb der evangelischen Kirche oder der Einrichtungen, die von der evangelischen Kirche betrieben werden, solchen Missbrauch befördern und auch das Weggucken befördern.
Ja, und gerade diese Strukturen scheinen ein großes Problem zu sein, denn die meisten der Täter sind verstorben. Inzwischen wurde das einfach zu sehr unter den Deckel gekehrt, dass man es gar nicht aufdecken kann.
Vieles wurde natürlich unter den Teppich oder was auch immer Sie da wollen gekehrt, und an ganz vielen Stellen wurde auch sehr bewusst nicht hingeguckt. Und es gibt noch einen dritten Punkt, nämlich in viel zu vielen Fällen wurde den Opfern ein schlechtes Gewissen gemacht, so als seien sie diejenigen, die Schuldigen wären. Das heißt, hier ist es ganz notwendig, wirklich die Opfer nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern ihnen auch das Gefühl, ihnen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihr Leid wirklich anerkannt wird.
Das klingt jetzt gut. Wie sieht das im Detail aus? Wer hört Ihnen zu? Wer ist dort? Und wer übernimmt diese Aufgabe?
Also die Kirchenkonferenz hat bei ihrer letzten Sitzung ja einen ganzen Strauß von Maßnahmen beschlossen. Dazu muss man als erstes sagen, dass die Fragen der Prävention bereits seit 2011 in allen Landeskirchen deutlich zugenommen haben, dass da auch strukturelle Maßnahmen, die einen solchen Missbrauch jetzt schon und in der Zukunft weiter verhindern sollen, dass da vieles angeschoben
worden. Was heißt
das konkret?
Also was hat sich an der Struktur verändert?
Die Ausbildung derer, die überhaupt mit Kindern in Berührung kommen, das kontinuierliche Hinterfragen, ob sie mit ihrer eigenen Rolle die Schutzbefohlenen ausreichend im Blick haben. Also an der Stelle ist in den letzten Jahren schon eine ganze Menge passiert. Aber das ist etwas, was in die Zukunft reicht.
Zurück zu den Opfern?
Genau. Und da müssen wir jetzt zurück zu den Opfern kommen. Diese Kirchenkonferenz hat aber auch ein sogenanntes Beauftragtengremium eingesetzt. Und genau die müssen sich überlegen, wie sie mit den Opfern besser in Kontakt kommen und besser mit ihnen sprechen können, wie sie sie besser wahrnehmen können.
Das sind, glaube ich, 5 Leute?
Das sind 5 Leute, die aber für alle Landeskirchen insgesamt handeln und sprechen und natürlich das, was sie erfahren und schlussfolgern, dann umsetzen in ihren Landeskirchen. Und es wird darüber hinaus eine unabhängige Ansprechstelle auf EKD-Ebene geben.
Es war das umfangreichste und schwierigste Verfahren in der deutschen Justizgeschichte, der Prozess um die sogenannten NSU-Morde. Annette Rammelsberger hat diesen Prozess mehr als 5 Jahre lang als Gerichtsreporterin begleitet, zusammen mit Kollegen Protokoll geführt und jetzt den 5-teiligen Band der NSU-Prozess, das Protokoll, veröffentlicht. Am Donnerstag hat sie in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim über ihre Prozesserlebnisse berichtet.
Ich habe nie davon geträumt. Ich habe das nie. Ich habe das immer alles tagsüber mit mir abgemacht. Aber ich hatte ja auch genügend Zeit. Denn während des Prozesses gab es ja ständig Pausen. Immer wieder, wir standen rum in so einem kleinen, abgetrennten Treppenhaus, wo es nichts gab, außer einem Wasserspender und einem Kaffeeautomat. Ja. Und da hatte man gut Zeit, sich viele Gedanken dazu zu machen und das Ganze zu verarbeiten.
Wie oft haben Sie es erlebt, dass Sie in die Redaktion gekommen sind und die Kollegen die Augen verdreht haben und gesagt haben, ach, die Rammelsberger wieder mit ihrer NSU-Kiste?
Am Anfang nicht, da fanden es alle noch wahnsinnig spannend, aber so ab dem 2., 3. Jahr. Das ist ganz schön schwierig, weil Sie sollen ja selber die Spannung aufrechterhalten, Sie sollen ja immer mitkriegen, was gerade los ist als Journalistin, Sie dürfen ja nichts versäumen, weder wenn Beate Zschäpe zuckt, noch wenn irgendjemand eine wichtige Aussage macht. Und gleichzeitig haben Sie daheim in der Redaktion dieses Luft durch die Zähne ziehen, so von wegen, jetzt kommt sie schon wieder, was soll das?
Und gleichzeitig haben Sie es ja immer wieder auch erlebt, dass es dann den 78. Befangenheitsantrag gegeben hat. Das heißt, eigentlich war der Tag geschenkt.
Das haben wir immer wieder erlebt. Hin mit großen Ankündigungen, Seite 3 alarmiert. Heute ist es ganz wichtig, die Plädoyers beginnen, wir müssen. Und dann war wieder ein Befangenheitsantrag und wir sind alle wieder nach Hause gegangen.
Das heißt, der NSU-Prozess bedeutet auch für Sie ganz persönlich ein Stück weit auch verlorene Lebenszeit?
So weit würde ich nicht gehen, aber ich habe mich wirklich nach einigen Jahren gefühlt, als wenn ich mit einer elektronischen Fußfessel an diesen Gerichtssaal gekettet wäre. Okay. Es ging ja nichts mehr. Man war ja wirklich diesem Takt des Gerichts unterworfen. Mhm. Alles, was der Vorsitzende Richter Götzl tat, hat er ja nicht vorher angekündigt. Also irgendwelche spontanen Entscheidungen, Reisen geht nicht, nur in den Gerichtsferien. Irgendwelche Entscheidungen zu sagen, also an dem Tag ist es nicht wichtig. Nee, geht nicht.
Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte, hat lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld bekommen. Gerechtes Urteil?
Meiner Meinung nach ja. Denn diese Frau war eben nicht das arme, abhängige Haschall, als dass sie sich selbst gezeichnet hat. Sie hat sich zwar einmal kurz entschuldigt bei den Angehörigen, dass ihr das alles leid hätte. Gleichzeitig hat sie gesagt, ja, aber sie akzeptiert die politische Einstellung ihrer Mitangeklagten, also von Neonazis. Das ist unlogisch. Und vor allem, es ist unglaubwürdig.
Welche Wirkung hat diese Frau, und Sie haben sie ja oft genug gesehen und beobachtet, auf Sie persönlich gemacht?
Eine Frau, die ganz genau weiß, was sie will, die Chefin war auf dieser Bank mit ihren dann 5 Verteidigern. Eine Frau, die eine Kühle ausstrahlen konnte, die ist 3 Jahre lang mit ihren Altverteidigern, mit denen sie sich zerstritten hatte, Ellenbogen an Ellenbogen gesessen. Sie hat sie nicht angeguckt, sie hat sie nicht begrüßt, sie hat einen Vorhang aus Kälte heruntergelassen.
Rechtsradikaler Geist unter bürgerlicher Tünche. Wie sehr weggeschaut wird und wurde, das ist ein Thema, was Annette Ramelsberger schon lange beschäftigt. Die Journalistin der Süddeutschen Zeitung war Ende der 80er Jahre, kurz vor der Wende, Korrespondentin in Ost-Berlin für eine Nachrichtenagentur und hat diese Woche in SWRs Leute bei Wolfgang Heim über ihre Zeit dort berichtet.
Mich hat damals schon total gewundert, wenn ich da durchs Land reiste und auf dem Bauarbeiter gesehen habe, die hatten so auf den Fingern Hass eintätowiert.
Aha.
Und die zwei S als SS-Runen. Und ich fragte die dann, was es ist. Gibt doch keine Neonazis in der DDR. Sagten sie, nee, sie stehen dazu, gegen das Land und für die alten Werte.
Okay.
Und in der Nachwendezeit war es dann sehr ähnlich. Ich bin zum Beispiel mal im Rathaus von Dessau gestanden und habe so einer Jugendgruppe zugeguckt mit ihrem Lehrer, die ein Demokratieseminar mitgemacht haben. Und dann sah ich, dass einer dieser jungen Männer hatte auf seiner Lederjacke ein Hakenkreuz eingesteckt. Mhm. Und ich sagte dann zum Lehrer, sehen Sie das? Das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Tun Sie nichts? Sagt er, also wir sind froh, wenn die Jungs in der Früh zum Unterricht kommen. Um sowas können wir uns nicht auch noch kümmern. Da ist über lange, lange Zeit weggeguckt worden.
Das von Politikern, von Journalisten auch?
Auch von Journalisten. Wenn ich aus meinen Reisen aus Ostdeutschland zurückkam nach München, dann hieß es immer, Annette, übertreib doch nicht so. Es war ja auch so, dass zum Beispiel Kurt Biedenkopf, der sächsische Ministerpräsident, sagte, ja, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Das ist sehr praktisch, weil dann muss man auch nichts dagegen tun.
Dann gab es in der Nachwendezeit plötzlich national befreite Zonen, Polizisten, die mehr oder weniger offen auch mit dieser Szene sympathisiert haben. Es gab und gibt ein Nazidorf, Jamel, mit einem Wegweiser Braunau, 600 noch was Kilometer.
Ja, es gibt diese ganzen Entwicklungen und man hat aber immer so getan, als wenn das so vorübergehende Erscheinungen wären. Sind sie nicht. Die rechte Szene ist mittlerweile sehr, sehr gut miteinander vernetzt und sie kommt jetzt auch nicht mehr irgendwie mit Springerstiefeln daher. Im Gegenteil, die ganzen Zeugen, die da aus der rechten Szene im Gerichtssaal von München aufgetaucht sind, das waren selbstständige Unternehmer, schick zurechtgemacht, Personalreferenten, Erzieherinnen. Aber immer wenn man gefragt hat ein wenig, dann kam wirklich unter der bürgerlichen Tünche der rechtsradikale Geist hervor. Und eine zum Beispiel sagte, nee, ich bin nicht rechts, überhaupt nicht. Und dann wurde ihr vorgehalten auf ihrem Facebook-Profil, da steht doch, der Ali hat Kohle, der Hassan hat Drogen, wir Deutschen zahlen und werden betrogen. Ja, ist es ihrs? Ja, sagt sie, natürlich, ist doch ganz normal. Und das ist etwas, was wir lange übersehen haben, nämlich, dass sich wirklich eine rechte Szene zum Mainstream entwickelt. Die AfD-Ergebnisse kommen nicht einfach so aus dem Himmel gefallen, sondern sie sind wirklich Ergebnis einer 25 Jahre währenden Entwicklung, die diesen rechten Geist immer stärker in die Mitte getragen hat. Ja, man kann etwas tun. Ich glaube, man muss jetzt Haltung zeigen. Man muss dieser doch nur 20% umfassenden Minderheit entgegentreten und sagen, 80% wollen unsere Demokratie und an der hängen wir.
Eins gehört. SWR 1.